Ja, Hamlet Hamster has left the building. Der Chaos Computer Club Mainz-Wiesbaden ist da mit der 15. Ausgabe des Fnordfunks. Im Studio Martin.
Und Erik.
Und unser Thema wird heute der Technobubble sein. Die ganzen rätselhaften Wörter, die einem so entgegenschlagen, wenn man in PC-Katalogen oder Zeitschriften plättert oder wenn man Leuten wie uns beim Reden zuhört. Wenn dann immer von Frontside-Bus und Gigahertz und AGP-Ports und was ich noch alles die Rede ist und der Normalsterbliche daneben steht und bei ihm kommt nur Bahnhof an. Wir werden mal ein wenig versuchen, einige dieser Abkürzungen und rätselhaften, meist englischen Begriffe zu erklären und wünschen euch viel Spaß bei der Sendung. So, damit es aber nicht gleich ganz so schwer verdaulich anfängt, machen wir erst nochmal ein kleines Liedlein. Das waren gerade mal zwei Songs von Camp zum Einstieg in die Sendung. Ja, die Sendung, es geht um Technobubble, um die ganzen Fachausdrücke und Abkürzungen rund um den Computer, den manch einer sicher daheim stehen hat, bei dem manch einer aber sicher schon überfordert ist, wenn er jetzt mal erklären soll, was jetzt diese ganzen Begriffe eigentlich bedeuten. Ich habe gerade Erik gefragt, womit wir anfangen. Erik hat gesagt, wir fangen mit 64-Bit an.
Drei Kästen Bier sind immer gut zum Einstieg, würde ich sagen.
64-Bit, das ist so ein Schlagwort, das in den letzten Jahren immer mehr gekommen ist, dass man bei irgendwelchen Rechnern im Angebot sieht, dass sie 64-Bit hätten oder 64-Bit unterstützen würden. Aber was genau sind das jetzt eigentlich für 64-Bit?
Ja, ein Bit ist im Endeffekt eine Stelle, die der Rechner bearbeiten kann. Also in der steht dann eine 0 oder eine 1 drin.
Also die allerkleinste Einheit von Information.
Genau, und die Rechner jetzt die ganze Zeit, die man so daheim stehen hatte, hatten 32-Bit, das heißt, sie konnten halt einfach Zahlen bis zu einer gewissen Länge verarbeiten.
Ja, und das muss ich erstmal fragen, 32-Bit was denn? Da geht es nämlich schon los.
Ja, ne? Die Prozessorregister.
Also, ich glaube, dann sollten wir nochmal einen Schritt zurückgehen und erstmal erzählen, was ein Prozessor ist.
Ja, das gut, ist, ich glaube, Prozessor ist eigentlich schon bekannt, das ist so das Gehirn des Computers.
Genau, die eigentliche, auf Englisch heißt dann CPU, Central Processing Unit, also das eigentliche Rechnerding, was da in der Mitte drin hockt und die ganze Arbeit macht. Okay, und die hat und
ich
Register.
Die Analogie mit Rechner ist eigentlich ganz gut. Wenn man sich jetzt einen Taschenrechner vorstellt, da gibt es ja diese ganz günstigen, auf denen kann ich dann irgendwie 5 Zahlen eintippen und dann ist das Display halt leider voll. Das heißt, wenn ich halt mit 6-stelligen Zahlen rechnen will, muss ich mir da irgendwas einfallen lassen. Mhm. Also ich lege dann einen zweiten Taschenrechner nebendran, auf dem kann ich dann halt nochmal 5 Zahlen dazu tippen und kann dann da so ein bisschen tricksen, weil ich auch mit großen Zahlen rechnen kann. Und so ähnlich ist es dann eben im Prozessor auch, dass ich halt eben, wenn ich die 64-Bit habe, habe ich im Endeffekt einen Taschenrechner mit einem breiten Display, da geht dann einfach mehr rein und ich muss halt nicht mehr tricksen.
Okay, 32-Bit war eigentlich lange Zeit der Standard, ist es eigentlich immer noch, aber die 64-Bit, die kommen jetzt langsam, ne?
Genau, also das so die letzten 2 Jahre fing es an, sich auch im Heimbereich durchzusetzen, also in anderen Bereichen gibt es schon länger.
Und es geht ja aber nicht nur darum, wie breit das Display von so einem Taschenrechner ist, also wie viel Bit der Prozessor da bearbeiten kann, sondern die andere Frage ist ja auch, wie schnell ist das Ding? Genau. Das ist ja die sogenannte Taktfrequenz dann, ne?
Die fiesen Gigahertz, ne?
Genau, die Gigahertz. Das ist ja eine, meistens so die ersten Zahlen, nachdem man gefragt wird oder die einem um die Ohren gehauen werden, wenn es um Rechner geht. Ey, wie schnell ist ein Rechner? Was hat der für eine Frequenz? Wie viel Gigahertz hat denn der an? Und was? Nicht mal ein Gigahertz, ja gar nichts. Wie viel ist denn ein Gigahertz? Was muss ich unter einem Gigahertz vorstellen?
Ja, ein Gigahertz.
Das klingt nach viel, das gebe ich zu.
Dabei wird halt einfach angegeben, die Anzahl der Berechnungen, die der Rechner in einer Sekunde schafft. Also, wenn ich mehr Gigahertz habe, kann ich im Endeffekt mehr in kürzerer Zeit rechnen.
Ja, inzwischen sind ja bei Gigahertz ist so die, ich erinnere mich noch an Zeiten, wo das in Megahertz gemessen wurde, also in Millionen Operationen pro Sekunde.
Traurig war es, Sam.
Inzwischen sind wir also im Gigahertz-Bereich und was sind die schnellsten momentan? Wie viel Gigahertz gibt es da so für den Heimanwender?
Ich glaube 4,2
oder so. 4 irgendwas, ja. Ne? Okay. Das heißt, je schneller, umso besser im Prinzip erstmal.
Im Prinzip erstmal schon, ja.
Okay.
Die Sache ist halt, dass es da dann auch wieder Unterschiede gibt, welche Berechnungen führe ich innerhalb von einem dieser Takte durch. Gibt es dann halt eben auch unterschiedliche Computer. Und wenn ich halt natürlich viel speziellere Sachen berechnen kann, viel aufwendigere Sachen einfach pro Takt, dann kann ich vielleicht auch mit 500 MHz so viel machen in einem Zeitabschnitt wie jemand anderes mit einem Gigahertz.
Und wie sieht das jetzt aus? Wie hängen jetzt die Gigahertzchen mit den Bits zusammen? Ich meine, ist einer, sagen wir mal, ein Rechner hat 2 Gigahertz, kann 2 Milliarden Operationen pro Sekunde da durchführen. Und einmal mit 32, einmal mit 64 Bit, macht das dann einen Unterschied im Endeffekt?
An sich erstmal nicht. Also es kommt halt darauf an, was du berechnest. Wenn du nur mit kleinen Zahlen rechnest und nicht groß rumtricksen musst, dann hast du da irgendwie nicht viel gewonnen. Also hast wahrscheinlich eher sogar einen Nachteil.
Das heißt also, diese Gigahertz-Angabe vom Prozessor ist mal eine ganz gute erste Anhaltspunkt dafür, wie schnell der Rechner ist, aber ist nicht unbedingt das Ein und Alles, da nicht unbedingt immer 1:1 Vergleich, weil da muss man also auch ein bisschen aufpassen, ja?
Genau. Die 64-Bit hat man halt auch aus einem anderen Grund gebraucht, also in den Rechnern steckt ja mittlerweile auch mehr Hauptspeicher, also einfach ein Bereich, in dem sich der Computer Sachen merken kann und auf die er dann auch wieder schnell zugreifen kann. Und wenn ich eben so viel Hauptspeicher habe, dass ich mit diesen 32-Bit nicht mehr allen Speicher adressieren kann vernünftig, dann habe ich halt auch wieder ein Problem.
Ah ja, da sind wir schon beim nächsten Komponente nach der CPU, nach dem Prozessor, der Speicher, der oft zitierte. Du hast gesagt, das ist ein spezieller Speicher, auf den man schnell zugreifen kann. Deswegen heißt er dann auch auf Englisch Rapid Access Memory, also schnell zugreifbarer Speicher, kurz RAM, RAM. Und der wird ja auch wieder in Mega gemessen oder in Giga, allerdings diesmal nicht Hertz, sondern Byte.
Genau, also ein Byte ist 8 Bit.
Genau, ein Bit hatten wir vorher schon mal erklärt, ist die kleinste Informationseinheit, 0 oder 1. Allerdings mit so kleinen Informationen zu rechnen, das ist so etwas unpraktisch. Das ist wie, als würde man Gegenstände in ihrer Atomanzahl angeben. Das führt nicht weit. Deswegen fing man an, Bits zusammenzufassen. Zunächst mal zu Bytes.
Genau, und dann
ein Byte ist ein 8 Bit, ist eine genau, bequeme das Menge, heißt, einfach um sich zu
rechnen. In Byte gehen dann halt eben Zahlen von 0 bis 255 rein.
Und das ist eine ganz praktische Anzahl, um mal so das Alphabet mit Sonderzeichen drin zu kodieren. Da kommen auf ein 100 noch was Zeichen, nur ein paar hundert.
Genau, solange man sich dann nicht irgendwie
in die exotischen
Sprachen wagt.
Okay, also kann man die Informationen, die man speichert, dann eher besser mal ein Byte messen, und da ein Byte auch dann wieder wenig wurde, kann man dann zu Kilobyte, also 1024 genauer gesagt. Dann kam auf die Megabyte. Inzwischen sind wir auch hier bei den Gigabyte angelangt.
Mehr ist immer gut.
Mehr ist immer gut, genau. Das ist sozusagen dann dieses RAM, RAM, Memory, Speicher, wie auch immer man das nennen will, ist dann quasi das Kurzzeitgedächtnis vom Computer.
Genau, also das ist auch wieder gelöscht, wenn ich den Rechner mal ausmache. Und
also während er läuft, merkt er sich so die Sachen, die er da gerade macht, die Programme, die gerade laufen, was gerade auf dem Bildschirm ist, was er gerade ausgeben soll, das Spiel, was man gerade zockt oder was auch immer, das ist dann in diesem Speicher.
Und wie gesagt, also der Vorteil ist halt, man kann einfach drauf schnell zugreifen. Es gibt auch noch einen anderen Speicher, auf den man schnell zugreifen kann, das ist der Cache. Ist im Endeffekt dann nochmal schnelleres RAM, was dann auch im Prozessor mit drinne sitzt, wo der sich halt dann einfach nochmal Programmteile oder Daten zwischenspeichert, um da halt eben noch schneller drauf zugreifen zu können. Also
ja, da könnte man also vielleicht, wenn man sich das jetzt mal vorstellt, der Prozessor ist hier unser Rechenknecht, der hat seinen Arbeitsspeicher, wie so ein Notizblock, auf dem er neben ihm irgendwas notiert. Und wieder weglöscht, wenn er es nicht mehr braucht.
Genau.
Und was er jetzt sich jetzt da von der Rechenknecht auf den Notizblock ins Hirn schiebt, das ist also der Cache, das ist der ganz schnelle Speicher. Das ist, womit wirklich gerade operiert dann.
Genau, also da sind wir momentan auch im Megabyte-Bereich, eher weniger noch. Mir bringt halt auch die schnelle CPU nichts, der schnelle Prozessor nichts. Wenn ich ihn halt nicht schnell genug irgendwie neue Aufgaben geben kann.
Okay, das ist wie wenn du irgendwo ein Genie im Zimmer hocken hast, der tierisch schnell rechnet, aber immer 10 Meter beim Gang laufen muss, um sich die nächste Aufgabe zu holen.
Genau, am besten noch zahlenweise.
Okay, das heißt, das wären also erstmal so die wichtigsten Parameter, die mal so die Leistung vom Rechner definieren, oder?
Ja.
Also wenn es jetzt ums reine Rechnen geht, jetzt nicht um irgendwelche anderen wilden Geschichten.
Genau, also es gibt ja noch andere Sachen, mit denen da irgendwie dann immer gern geprotzt wird oder die da als Verkaufsargumente reingezogen werden. Was momentan ein bisschen absurd wird, ist die Wattangabe beim Netzteil. Also es wurden jetzt dieses Jahr die ersten 1500 Watt Netzteile vorgestellt.
Im Ernst?
Was wollen wir denn damit betreiben, Mann? Ich weiß es nicht. Also das Übliche, was man momentan so im Rechner hat, sind 400 Watt eigentlich. Und damit, also ist der Rechner auch mit Strom versorgt. Alles andere ist dann, ja, darf man Schwanzvergleich sagen im Radio.
Wir dürfen das, wir sind ja nicht in Amerika, da darf man so Sachen sagen.
Also klar, wenn ich natürlich vorhab, irgendwie die 8. Grafikkarte in meinen Rechner zu stecken, könnte ich vielleicht mit viel, viel Liebe in so Größenordnung kommen. Aber das ist halt wie beim Auto. Also mir bringt halt auch ein VW irgendwie im kleinen Käfer, der 500 Liter tankt, nichts, weil ich brauche ihn einfach nicht. Und
okay, aber wo du jetzt von Verkaufsargumenten und Skalen und virtuellen Schwanzvergleichen sprichst, sollte man vielleicht nochmal die paar Größen, die wir eben hatten, mal so ein bisschen... Ja, wie viel Gigahertz, wie viel Megabyte, wie viel Speicher, wie viel Prozessor braucht so der normale Mensch? Also, was ist da momentan das?
Ja, das ist hier die Frage, was ist der normale Mensch?
Okay, sag mal, ich brauche nur
ein bisschen surfen, ein bisschen Briefe tippen, ein bisschen Musik hören, was man halt irgendwie so als Durchschnittsbürger, glaube ich, macht.
Da reicht eigentlich ein Gigahertz oder sowas.
Da der ist man da vollkommen versorgt.
Also ein halber Gigabyte Arbeitsspeicher, also 512 Megabyte Speicher, sollte da eigentlich reichen. Allerdings nicht mehr, wenn du Swiss da drauf laufen lassen will, aber wer will das schon?
Es soll Leute geben.
Ja.
Es gibt ja jetzt mittlerweile auch bei den meisten Computerläden irgendwie so Einsteiger-PCs oder sowas nennen die sich dann, oder Home-PC, die man dann halt auch schon für 300, 400 Euro erwerben kann. Also das sind halt Preise mittlerweile auch, mit denen man irgendwie angenehm arbeiten kann.
Ja, so für alle Textverarbeitungen, Filme gucken, Musik hören, Internet, tut's das eigentlich? Mehr Power braucht man eigentlich erst dann.
HD-Filme werden schwierig.
Ach, HD-Filme sind eh schwierig. Aber mehr Power braucht man dann ansonsten eigentlich erstmal nur, wenn man entweder ja irgendwie neue Spiele zocken will mit 3D oder sonstige wilde Anwendungen, CAD oder sowas, wo man 3D-Anwendungen braucht, da braucht man dann oft mehr Power. Oder wenn man viele, ja, anspruchsvolle Soundsachen macht, da kann es dann sein, dass das dann nicht mehr ausreicht, ne?
Genau, aber da wird es dann halt meistens dann auch wieder teuer, wenn man irgendwie sagen möchte, ich möchte die aktuellen Spiele spielen, dann darf man da richtig Geld für auf den Tisch legen. Meistens für die Grafikkarte.
Ah, Grafikkarte, da haben wir die nächste interessante Komponente, die so im Rechner drin steckt.
Genau, das ist im Endeffekt der kleine Knecht, der Bilder malt, der, dem man sagt, ich hätte jetzt gern mal eine schöne Landschaft mit ein paar Wolken drüber und der packt dann seine Pinsel aus.
Genau. Und so eine Grafikkarte ist eigentlich fast schon ein kleiner Computer für sich, ne? Die hat auch ihren Speicher, hat auch ihren Prozessor, hat alles nochmal in klein und extra nur auf Grafik spezialisiert.
Ja, klein stimmt ja mittlerweile auch nicht mehr ganz.
Aber okay.
Also das auf Grafik spezialisiert sind wir, glaube ich, auch weg mittlerweile. Also Nvidia war das, glaube ich, die jetzt vor kurzem ihre eine Grafikkartenserie noch ein bisschen abgeändert haben und das mittlerweile als, also dann 8 Stück davon in ein Gehäuse gesteckt haben und das jetzt auch für besondere physikalische Berechnungen einfach verkaufen.
Ui.
Also die Grafikkarte ist natürlich auf Grafik ausgelegt, das heißt, die arbeitet halt auch viel mit Gleitkommazahlen, also mit Nachkommastellen in den Zahlen, was halt die normale CPU zwar auch kann, aber meistens dann halt nicht mit der gleichen Präzision oder Geschwindigkeit. Okay. Und gerade wenn man physikalisch irgendwas berechnen möchte, wie sich Rauch im Raum ausdehnt, braucht man halt einfach Nachkommastellen.
Und okay. Das heißt, um jetzt mal so die Übersicht nochmal zu behalten, wir haben unsere CPU, unseren Prozessor, der rechnet, wir haben unseren Speicher, wo er seine Ergebnisse ablegt, seine Aufgaben herholt und wir haben irgendwo die Grafikkarte, die berechnet, was auf dem Bildschirm zu sehen ist und das ist dann auch das Teil, wo der Monitor direkt hinten dran hängt. Die hat hinten einen Stecker, der dann zum Monitor geht und die Grafikkarte schmeißt dann das, was der Rechner sagt, auf den Bildschirm.
Genau.
Aber was uns in dem Bild jetzt noch so ein bisschen fehlt und das ist mein... Ist ein Freund gerade etwas übel reingefallen, ist jetzt nämlich die Frage, wie kommt denn jetzt die Grafikkarte, die Verbindung zwischen Grafikkarte und dem Rest vom Computer? Also wenn man sich die Kiste aufschraubt, dann sieht man ja da erstmal eine Menge von Teilen und Kabeln und Zeug, was jetzt auch erstmal relativ verwirrend aussieht. Und da gibt es dann so verschiedene Slots oder Schlitze oder Teile, wo man so Grafikkarten, was auch immer, reinstecken kann. Aber die gibt es ja auch verschiedene. Das ist ja auch alles nicht so einfach, ne?
Ja gut, das ist ja generell in der Informatik so, dass es irgendwie alles in 5 Ausführungen gibt, in 5 Varianten, die irgendwie alle das Gleiche können, aber unterschiedlich. Und dass man da auch immer wieder gucken muss, welcher Standard setzt sich jetzt durch. Ja, ich glaube, mit PCI fangen wir an, alles vorher.
Ich glaube, wir fangen... Ja, das ist an sich eine gute Idee. Aber ich glaube, wir sagen erst nochmal ganz banal, für uns ist sowas immer so selbstverständlich, was ein Motherboard ist.
Ach, das Mutterbrett.
Das Mutterbrett, genau.
Also das ist ja im Endeffekt die Komponente, auf der alles draufsteckt. Also sozusagen das, was alles zusammenhält.
Das Fundament von dem Rechner. Das ist diese große Platte, die man sieht, wenn man aufschraubt, wo ein paar Chips drauf sind und ein Haufen Schlitze und Teile, wo man die anderen Sachen dann reinsteckt.
Genau.
Ganz simpel gesagt.
Da steckt meistens dann auch direkt der Prozessor, CPU drauf.
Genau.
Und erkennt man meistens daran, wo der Prozessor ist, wo dieser fette Lüfter drüber klebt.
Genau, so ein Prozessor muss nämlich viel arbeiten, wird verdammt warm.
Genau.
Wenn man den nicht kühlen würde, würde einem gleich wegschmelzen. Was dem einen oder anderen vielleicht schon mal passiert ist. Okay. So, jetzt hat dieses Mutterbrett, dieses Motherboard, hat jetzt verschiedene Schlitze.
Die Hauptplatine.
Die Hauptplatine, ist das offizielle deutsche Wort?
Ich glaube, ja.
Wow, hab schon nie gehört. Ja, alles anglizistisch hier. Okay, die hat also verschiedene Standards, was für Anschlüsse es da gibt, was man dann da reinstecken kann.
Genau, also da gibt es auch beim Prozessor angefangen schon irgendwie mehrere Methoden. Mhm. Also der Prozessor ist im Endeffekt so ein kleiner schwarzer Block.
Sieht eigentlich sehr unspektakulär aus, ja.
Ja, mit einer ganzen Menge kleinen goldenen Beinchen und ja, die verschiedenen Standards beim Prozessor unterscheiden sich halt durch die Anzahl der Beinchen und so ein bisschen durch den Formfaktor. Das heißt, wenn man da nicht mit Gewalt versucht, das Ding reinzudrücken, stellt man relativ schnell fest, ob es passt oder nicht.
Genau, und das ist dann meistens, wenn man jetzt die Angabe sucht, das ist dann immer der Socket, heißt das, oder der Sockel.
Genau.
Gibt es den 939, weiß ich noch, und wie sie alle heißen, haben alle irgendwelche lustigen Nummern und Namen, ändert sich alles halbes Jahr, kommt ein neuer dazu. Also, aber meistens kauft man ja eigentlich Prozessor und Motherboard in einem Aufwasch, dann passt das. Nur wenn man halt selbst was zusammenstöpselt, muss man halt aufpassen, dass das passt.
Genau, also gerade Prozessor würde ich, glaube ich, auch einem normalen Anwender von abraten, ja, auszutauschen.
Ja, ja.
Weil entweder ist dann doch zu viel Wärmeleitpaste drauf oder nicht, oder doch die Beinchen verbogen. Das.
Ja. Gut, die anderen, vielleicht interessanteren Anschlüsse für den normalen Anwender, sagtest du schon mal gerade PCI. Für was steht PCI? Erwischt.
Jetzt hast du mich erwischt, ne? Controller-Interface oder so, ne?
Ja, ich glaube, ich kann es jetzt auch nicht genau sagen, muss ich gestehen.
Wunderbar.
Okay.
Gut, dann haben wir uns jetzt beide blamiert.
Auf jeden Fall, was ist PCI?
Ein Bussystem. Bus ist halt immer eine Methode, Daten zu verteilen über Leitungen.
Ah, ja.
Also das heißt...
Also auf die Leitungen innerhalb des Rechners, jetzt nicht nach außen, sondern genau. Wo dann halt zwischen den einzelnen Komponenten, zwischen Prozessor, zwischen Speicher, zwischen Grafikkarte, die Daten hin und her geschoben werden.
Also das nennt man einen Bus. Bussysteme, die aus dem PC rausführen, gibt es auch.
Also Fernverkehr.
Genau, also wenn du kleine Busse aus deinem Rechner rausfahren, dann...
Oi. Okay.
Flüchten die Rechten.
Und PCI ist so ein Standard für so ein Bussystem, wo man mal alle möglichen Erweiterungen, Komponenten reinstopfen kann, ne?
Genau, also im Endeffekt Rechner aufschrauben, dann sucht man sich einen freien Schlitz aus, drückt eine Karte rein, schraubt sie wieder zu und dann
kann man sie verwenden. Und das gibt es dann für so Sachen wie Soundkarten, Netzwerkkarten,
Grafikkarten,
also mal so relativ alles. Und das ist eigentlich ein sehr verbreiteter Standard.
Genau, also benutzen oder die meisten stecken, glaube ich, selten mittlerweile irgendwas nach, was in den PCI-Bus geht. Mittlerweile hat man die meisten Komponenten ja eh direkt auf der Hauptplatine mit drauf. Und die sind da zwar auch an den PCI-Bus quasi angeschlossen, aber halt ohne dieses Stecksystem.
Okay, und die meisten Platinen haben so 2 bis 4 so PCI-Slits. Das sieht man da meistens hinten dran, sind so 12 cm lange Teile, wo man was reinstecken kann und der...
Genau. Ja, meistens muss man dann erstmal so die erste Runde aus dem Gehäuse rausbrechen, so ein bisschen, dass die Karte halt dann auch Platz hat, irgendwie nach draußen zu gucken.
Jetzt gibt es aber bei vielen Motherboards, bei vielen Platinen, dann auch so einen etwas anders aussehenden, leicht versetzten Slot.
Genau, den AGP-Slot meinst du?
Ah, genau, da weiß ich, was heißt das? Das heißt nämlich Advanced Graphics Port. Also fortgeschrittener Grafikanschluss. Und da kommen dann auf die Grafikkarten rein, ne?
Genau, die Sache war halt, dass man mittlerweile halt mit den Grafikkarten ein bisschen mehr machen kann, mehr machen will. Also, dass sie halt auch einfach mehr Daten brauchen, mehr Daten verarbeiten. Und man hat halt irgendwann festgestellt, dass mit dem PCI, das ist zu langsam, das reicht uns nicht mehr. Wir müssen da mehr Gas geben, wir müssen da schneller hochauflösende Bilder an die Grafikkarte bringen. Und da hat man sich gedacht, okay, wir führen einfach mal einen neuen Standard ein. Das ist so die Standardvorgehensweise. Irgendwas ist nicht so, wie wir es wollen. Wir machen erstmal einen neuen Standard, hoffen dann, dass sich die Hälfte der Leute so dran hält und dann gucken wir mal, ob das funktioniert. Und dann gab es halt diesen AGP-Standard.
Und das war nicht lange Zeit so das Gängige. Man hatte AGP für die Grafikkarte und PCI für den ganzen Rest, aber das ist sich jetzt ja auch langsam schon wieder mal am Ändern, ne?
Ja, mittlerweile PCI Express im Endeffekt auch wieder das Problem. PCI ist zu langsam. Mhm.
Deswegen macht man dann den Express. Nach dem Bus nimmt man jetzt Expresszüge.
Und die Sache ist halt, es waren nicht nur die Grafikkarten, wo man nicht mehr hinterherkam mit Daten anliefern, sondern auch die Netzwerkkarten. Und da muss man sich dann halt einfach was Neues einfallen lassen, was effizienteres.
Und das ist quasi jetzt einfach die neue Variante von PCI, halt nur eine Nummer schneller.
Genau.
Und jetzt ist es auch wieder so, dass man den AGP nicht mehr braucht, also kein extra Anschluss mehr für die Grafikkarten, sondern dass man jetzt wieder alles über PCI-X macht.
Ja, wahrscheinlich gibt es dann in 2 Jahren irgendwie AGP-Express.
Ja, machen wir die nächste Sendung, dann gehen uns die Themen nicht aus. Okay, jetzt sind wahrscheinlich die meisten Zuhörer, gibt es wahrscheinlich 2 Gruppen. Mal wieder die einen sagen, ja, das weiß ich schon alles, die anderen sind jetzt wahrscheinlich erstmal hoffnungslos erschlagen. Deswegen würde ich sagen, machen wir erstmal eine Musikpause, damit sich diese ganze Information jetzt hier erstmal setzen kann. Wir hören uns gleich wieder. 17:32 Uhr, Halbzeit beim Nordfunk vom Chaos Computer Club Mainz hier auf Radio Rheinwelle. Mitten in unserem Crashkurs durch die Computer-Hardware und die seltsamen Wörter, die es da gibt. Wir haben schon gehört, es gibt die CPU, den Prozessor, wo man in Gigahertz rechnet, misst, wie schnell der Kerl rechnen kann. Es gibt den Speicher, wo man in Mega und Gigabyte misst, wie viele Informationen da reinpassen. Es gibt die verschiedenen PCI und sonstigen Slots, wo man Karten, Grafikkarten, Netzwerkkarten und dergleichen anstecken kann und wo es verschiedene Standards gibt, wie die untereinander kommunizieren, was da wie zusammenpasst. Aber man will ja nicht nur innerhalb des Rechners Informationen hin und her schieben, man will ja auch nach außen Informationen schieben und Informationen von außen bekommen.
Genau, da wird dann auch schön in Gigabit gerechnet diesmal. Wir haben ja schon gelernt, 8 Bit sind ein Byte, das heißt, ja, meistens muss man dann die Zahlen nochmal ein bisschen umrechnen, damit man irgendwie so direkt rauskriegt, wie lange brauche ich jetzt so eine CD über meine Netzwerkkarte.
Das sind ja auch dann diese Giga, Mega oder sonstigen Bits, das sind ja auch dann diese Angaben, die man bei DSL, also bei Internetverbindungen hat, wie schnell man dann mit dem Internet kommunizieren kann. Ne?
Genau, also da gibt es ja dann zum Beispiel dieses 6000er DSL, das bedeutet halt einfach, ich kann 6000 Bit die Sekunde herunterladen.
Ja, 6000 Bit die Sekunde, stimmt das?
Nee, stimmt
klingt
nicht.
Klingt ein bisschen wenig, ne?
Doch. Das sind 6 Mbit-Leitungen.
Okay.
Und was da halt dann gerade beim DSL gerne verschwiegen wird, ist dann halt einfach die Angabe, wie schnell ich ins Netz hochladen kann. Das ist meistens deutlich weniger. Aber ist ja auch nichts, was man so oft macht, glaube ich.
Als normaler Internetbenutzer, als Surfer, E-Mail schreiben und sowas, dann macht es schon Sinn, dass das asymmetrisch ist, dass man halt mehr Informationen runterziehen kann, als man hochschickt.
Aber man merkt das dann halt, wenn man dann eben doch mal irgendwie den Urlaubsfilm an den Opa schicken will, dass das halt einfach lange dauert.
Ah, wir waren eigentlich, das ufert jetzt schon wieder ein bisschen aus, genau. Wir waren eigentlich bei der Rechnerarchitektur und für den Rechner braucht man eine Netzwerkkarte und eine LAN-Karte.
Genau, Local Area Network, also einfach für ein lokales, kleines Netzwerk.
Mhm. Das dann wiederum am großen Internet hängen kann.
Genau, also für Hausgröße oder...
Mhm. Und das war auch eine von diesen Karten, diese LAN-Karten, die man früher meistens noch in diese PCI-Schlitze hineinsteckte als Erweiterung. Inzwischen ist das eigentlich auf fast allen Motherboards, allen Hauptplatinen serienmäßig mit drauf.
Genau, also früher hat man da 10 oder 100 Megabit-Karten verbaut. Mittlerweile sind wir auch hier größer geworden, rechnen Gigabit. Ja, wie viel Sinn es allerdings macht, irgendwie beim Rechnerkauf auf die Gigabit-Karte zu bestehen, weiß ich nicht. Also ich glaube, nutzen die wenigsten Leute daheim auch wirklich aus. Aber mittlerweile ist es auch eher Standard.
Also ja.
Findet man selten einen Rechner, der irgendwie noch 100 Mbit-Karten hat.
Und dieses LAN, Local Area Network, das ist so das Verbreitetste, wenn es jetzt um Netzwerke geht. Aber inzwischen braucht man ja auch eigentlich die Kabel gar nicht mehr. Inzwischen gibt es ja auch WLAN, ne?
Genau.
Also W für Wireless, für drahtlos.
Da braucht man halt eben auch andere Karten. Da hängt dann eine kleine Antenne dran. Und da sind wir jetzt, glaube ich, bei 108 Mbit Maximum.
So, soweit ich weiß, ja.
Aber ich glaube, die 108 waren auch wieder so eine herstellereigene Erweiterung.
Mhm.
Also 54 war, glaube ich,
das normale. Aber sowohl, wenn man jetzt mal wieder in die Perspektive desjenigen geht, der sich gerade entscheiden soll, was für einen Rechner er kauft, sowohl für das LAN mit Netz als auch für das Drahtlose, gilt eigentlich, da muss man sich keine großen Gedanken drüber machen, was da dabei ist. Das ist eigentlich schnell genug für jeden normalen Menschen.
Genau. Also
wenn man nicht irgendwelche völlig verrückten Hochleistungsanwendungen da machen will. Also mir wäre kein Fall bekannt, wo jetzt jemand damit ein Problem hätte, dass das zu wenig wäre.
Ja, meistens. Also auch bei den 100 Mbit ist, glaube ich, eher das Problem, dass andere Komponenten zu langsam sind.
Mhm.
Gerade beim Gigabit, dass halt einfach eine Festplatte nicht hinterherkommt. Mhm. Die haben wir auch noch nicht erklärt.
Ja, die Festplatte.
Die Harddisk.
Ja. Ah. Schiebt man die mal nach hinten? Wo wir bei den verschiedenen Kommunikationsmöglichkeiten der Rechner nach außen sind. Ich wurde gestern, als ich einer Freundin das Thema der Sendung ankündigte, gleich gefragt, ach ja, Bluetooth, dann sag doch mal, was Bluetooth eigentlich ist. Das ist nämlich auch so ein Schlagwort, was man öfter in Katalogen sieht und wo auch ja, Niemand so genau weiß, oft was das eigentlich ist.
Ja, Blauzahn ist im Endeffekt auch wieder ein Standard, der halt einfach für drahtlose Kommunikation gedacht ist. Und zwar in dem Fall im Bereich von ja, so 10, 15 Meter maximal eigentlich.
Und drahtlose Kommunikation mit was? Ich meine, für Netzwerke haben wir schon WLAN, um da drahtlos unser Netzwerk zu betreiben, dass die Rechner miteinander reden können und mit dem Internet.
Ja gut,
wozu brauchen wir noch ein Bluetooth?
Die klassischen Geräte, die Bluetooth machen, sind Handys eigentlich. Mhm. Handys, PDAs mittlerweile. Lego Mindstorms.
Oh ja, die schönen
Lego. Also im Endeffekt so für alles, was man irgendwie auch mal in die Tasche stecken kann und mit dem man halt überall dann einfach mal Daten austauschen können möchte.
Also da heißt das, im Prinzip ist das technisch eigentlich auch nicht viel anders als WLAN. Das ist einfach eine Möglichkeit, über Funk drahtlos da Informationen hin und her zu schicken, nur für andere Geräte, halt nochmal eine andere Schnittstelle,
genau,
damit nicht alles mit einem Teil geht.
Blauzahn arbeitet auch energiesparender, also es wäre schlecht, wenn das Handy irgendwie direkt den Akku leer frisst. Hat auch ein ganz anderes Sicherheitsmodell, also da wird man halt meistens mit irgendwie 4- bis 8-stelligen Zahlenkombinationen die Verbindung absichern, was natürlich auch nicht so cool ist. Aber es ist im Endeffekt dafür gedacht, dass man schnell mal eben mit anderen Geräten kommunizieren kann.
Mhm. Aber für den Otto Normalverbraucher, wenn man jetzt nicht irgendwie eben die A da kommunizieren will, braucht man das eigentlich meistens nicht, oder ist das ein Muss? Ne?
Eigentlich nicht, würde ich nicht sagen.
Also
im Laptop ist es meistens ganz gut zu haben, weil man halt auch eben sagen kann, ich möchte bitte, dass mein Laptop mein Handy anfunkt, damit ich dann über das Handy surfen kann.
Oh.
Für so Geschichten.
Das wird schön teuer.
Ja.
Okay, jetzt haben wir also das, sage ich mal in Anführungszeichen, normale Netzwerk, das LAN, das drahtlose Netzwerk, das WLAN, genau, und die Bluetooth-Schnittstelle, um mit Handys und anderen Geräten zu kommunizieren. Was gibt es denn noch für Verbindungen nach außen?
Infrarot.
Infrarot.
Ganz klassisch. Ja, da die Datenrate, die man über Infrarot drüber kriegt, irgendwie in dem Bereich nicht so der Bringer sind, haben mittlerweile eigentlich alle Geräte, die früher Infrarot hatten, Blauzahn. Mhm. Benutzt man eigentlich nicht mehr wirklich.
Gibt's aber teilweise noch, ja.
Ansonsten nach draußen. Was war noch nach draußen?
Ach, USB.
Der Bluetooth oder USB. Auch da eigentlich wie das alte Spiel, gibt zwei Standards, es gibt USB, es gibt Firewire, die dann auch in verschiedenen Ausführungen. Was sich im PC-Bereich eigentlich durchgesetzt hat, ist USB,
ja.
Universal Serial Bus.
Also universeller serieller Anschluss.
Genau.
Das ist also einfach mal so, man kennt diese kleinen flachen Stecker, kennt wahrscheinlich fast jeder. Man kennt den iPod, der darüber geht, oder den anderen MP3-Player oder USB-Stick. Und es ist eigentlich ein, ja, wie der Name schon sagt, ein sehr universeller Bus, der sehr universeller Anschluss, wo man von der Maus über Keyboards, über Drucker, über MP3-Sticks, gibt es alles mögliche, Kameras,
Tannenbäumchen,
Plastiktannenbäumchen, kleine Raketenwerfer, kann man da alles mögliche erstmal anschließen. Also das ist einfach mal so, ja, da gibt's, haben eigentlich auch die meisten Rechner dann erstmal eine ordentliche Anzahl von 4, 6, 8 Stück davon. Ja,
also ich glaube, unter 6 wird wenig gebaut mittlerweile. Ja. Zwei sind meistens direkt mit Maus und Tastatur belegt,
ja,
also Eingabegeräte einfach, und ja, für den Rest hat man eigentlich immer irgendeine Verwendung.
Und USB ist gleich USB, oder gibt es da nochmal Unterschiede?
Es gibt USB, es gibt USB 2.0, im Endeffekt auch wieder...
Das gleiche, nur schneller?
Genau, es ist uns zu langsam, wir müssen da mehr machen.
Okay.
Ja, der Konkurrenz haben wir eben schon, der Konkurrent haben wir eben schon ein bisschen angesprochen, Firewire. Kommt so ein bisschen aus der Apple-Richtung, ne? Apple hatte das, glaube ich, damals spezifiziert. Im Endeffekt für ähnliche Sachen gedacht, war halt damals schneller als USB 1. Dadurch hat sich das einfach im Videobereich eher durchgesetzt. Also wenn man dann halt eben große Mengen an Filmen über so einen Bus drüber schaufeln möchte, war halt Firewire eher das, was man sich da angeschafft hat. Ja, also ich weiß nicht, ob es in dem Bereich hält sich auch noch, aber...
Ja. Also das ist das Einzige, wo ich wirklich mal dem begegnet bin, dass jemand sagt, ich brauche einen Rechner mit Firewire ganz explizit, weil ich Videoschnitt machen will.
Genau.
Aber ansonsten ist das eigentlich eine Sache, die wenig Relevanz hat.
Ich glaube, auf den wenigsten Mainboards ist auch standardmäßig irgendwie Firewire drauf, aber da gibt es natürlich auch die PCI Express-Karten mit Firewire, sodass man sich das nachstellen
kann. Das heißt, also selbst wenn man es brauchen sollte, kann man es notfalls noch nachrüsten.
Genau.
Das sind also erstmal so die wichtigsten Kommunikationsmöglichkeiten vom Rechner nach außen, oder haben wir was vergessen?
Ich würde sagen, spiel mal ein Lied, wir überlegen noch eine Runde.
Genau, ja. Ein Hardware-Teil, das wir heute nicht erklären werden, ist der Fluxkompensator. Aus dem Fluxkompensator gibt es nämlich leider noch nicht, aber er ermöglicht die schönen Zeitreisen in dem bekannten Back to the Future-Film. Und wer die Filme nicht kennen sollte, kriegt jetzt den ersten Film in 5 Minuten gerappter Weise zusammengefasst. Calculations are correct. When this baby hits 88 miles per hour, you're gonna see some serious shit. My flows hit you at straight 88 miles per hour. That's enough to generate 1.21 gigawatts, son, and I'm on the run from the Libyans. It was a straightjack move for plutonium, and when they van rolls up, it's pandemonium. 1:18 a.m. at Twin Pines Mall is when I can pinpoint my total downfall. Now they say Doc Brown, he was a lonely man, but his time machine was a DeLorean. He said you're gonna go back, you gotta do it in style, or take your ass on back down to 8 Mile. My life is flashing before my eyes, and the bullets is flying across the skies. They got my homie Doc, and yo, he ain't gonna make it. The Libyans is coming back around. I gotta take it, jam in the keys, and I slam it in the gear. Stomp the gas to get the fuck out of here. And if
if this wasn't enough of a disaster. Libyans on my tail, I'm going faster and faster. Happened to be plutonium in the flux capacitor, and now I'm headed back to 55 with no passenger. I wish that I had packed myself a travel kit, cause I was right, hit 88 and saw some serious shit. I roll up quick and I bust into a farm, and I'm like, hey, sorry about your barn. About this time I had the realization that it was 55 in the US nation. Now I gotta find out what the fuck I'm facing without destroying history in the making. Gotta find some time to collect my thoughts, so I dip into a diner and analyze my plots. A guy walks up, can I take your order? I must have sounded like I had a mental disorder. He said, I can't give you a Pepsi free. You gotta pay for that shit, see? Just about then, a man walks by, and he's like, yo, I'm talking to you, McFly. I try to hold back a reaction that's knee-jerk, and Biff is like, yo, McFly, where's my homework? And don't trick me around, or I'll be fighting. How's it gonna look, my homework in your handwriting? So I dip out of the diner, my coffee I swallow, keep a low profile, my father I follow. When I find him, he's peeping on my mom in a tree, like hidden camera sluts, that MPG. He falls into the street, to my disdain, so I tackle him out of the way, like ESPN. So I'm hit by a car and I gotta sustain. Gramps bust out, they jump in front of my car again. I don't yet know it, but I'm not in luck. Saving my dad has made the timeline totally fucked. I wake up in a room, am I going insane? A hot slut says, howdy, my name is Lorraine. I'm like, what the fuck? Is this my mom? Definitely is, and she is coming on strong. It's been a common theme, but I made it out alive. Now I'm headed on over to Riverside Drive. Gotta meet the doc, Emmett Brown, and find out what's really going on in this town. You could believe me if you're so inclined. Doc opens up the door and tries to read my mind. I said, I'm from the future, I know it sounds demented. I came here in a time machine that you invented, and now it's come down to staying alive. I gotta get back to 1985. Eventually I manage to convince the old man, and we head out to where I hid the DeLorean. I hook up the camera from the video shoot, and we see this old doc in a radiation suit. He says, radiation suit, of course, because of the fallout from the atomic wars. We keep moving on, and he's like, great Scott, 1.21 gigawatts? The proposition at hand is very frightening. For that kind of power, we'd need a bolt of lightning. You never know when or where it's gonna strike, just like my devastating flows on the mic. It might have seemed as if the fates had conspired, because I happen to have information on a flyer. Now I just have to wait till Saturday, so I can chill out and smoke weed every day. It might seem sad, but I'm sorry to say, the story just doesn't happen to end that way. I'd say the fact bears repeating that I happen to interfere with my parents' first meeting. Gotta lay low and make this right so my parents can hook up at the dance at night. But I run into some problems in this quest, cause my dad is a total idiot at best. How can I get my mom to give him a chance so they can hook up at the undersea dance? The only way I can get rid of all this friction is to use a little bit of science fiction. Break into his house and scare him with Van Halen. I tell from this dance you better not be bailing. The long story short, it worked out in the end, and my mom's honor he did defend. Turns out that Biff was out of luck, ran his brand new car into a manure truck. In the end, I found out at last that my mom's a drunken slut who takes it in the ass, and all of Biff's homies, I found out that they were too pussy to mess with those addicts and reefer. And at the dance, I rocked everybody, played guitar until my hands were bloody. Lightning struck the tower 4 after 10, and I made it back to the future again.
Why don't you make like a tree and get out of here?
It's so hard nowadays with all the gangs and rap music.
What about robots?
Oh, they're everywhere.
I don't even know why the scientists make them.
Ja, hier ist der Fnordfunk. Ihm geht langsam in die letzte Runde für heute. Unser Thema ist der Crashkurs durch die Computerarchitektur und die Erklärung mal so einer der wichtigsten Begriffe und Abkürzungen, um das ausführlich alles zu behandeln, reicht hier eine Stunde gar nicht aus, aber mal so einen groben Überblick, zumindest hoffen wir, dass wir euch verschaffen konnten. Wir hatten die Prozessoren, den Arbeitsspeicher, die Schnittstellen nach außen, also für Funk und Internet und dergleichen, wir hatten die Grafikkarten, aber was irgendwie noch fehlt, ist das Langzeitgedächtnis, die Festplatten, ne?
Genau, also Man will ja nicht irgendwie, dass der Computer alles vergisst, wenn man wieder ausschaltet. Das heißt, da braucht man irgendwie Datenträger, die ein bisschen länger haltbar sind. Das erste, was einem so einfällt, ist die Festplatte, die halt im Rechner drin ist. gibt auch da wieder mehrere Methoden, wie man die ansteuern kann, wie die dran gesteckt werden. Das, was mittlerweile eigentlich so standardmäßig im Consumer-Rechner verbaut wird, ist SATA. Ja, was einem wahrscheinlich auch noch ein Begriff ist, ist IDE.
Ja, IDE, das, die kann man sehr leicht erkennen, wenn man so einen Rechner aufschraubt und da sind so richtig, richtig dicke Kabelbahnen drin. Immer diese, ich weiß nicht, 6 bis 8 Zentimeter, ich weiß nicht genau, wie viel das ist. Diese Breite. Großen, flachen Drahtbänder, wo man sich richtig vorstellen kann, dass da Fettinformationen durchfließen müssen. Also, und die immer im Weg sind, wenn man versucht, ihnen voranzukommen, das ist IDE.
Genau, das mit dem im Weg war auch so eine Sache, weshalb man bei SATA dann eben auf runde Kabel gesetzt hat, weil es einfach ein Problem war, dass die Luftzufuhr im Rechner nicht mehr so cool war. Und ja, jetzt kommt die Luft halt einfach wieder besser an den Kabeln vorbei, also die blockieren nicht mehr alles.
Ja, und das ist echt was wert, wenn man so ein Ding rumschraubt. Und schneller sind sie obendrein. Genau. Das alte Motiv hatten wir schon. Das alte war zu langsam, neuer Standard, schneller, besser, mehr.
Genau, also Festplatten sind halt eh recht langsam, also auf Festplatte zugreifen ist irgendwie das Schlimmste, was ein Programm machen kann, so von der Ausführungszeit her gesehen. Das versucht man auch hier wieder mit Cache zu kompensieren, das heißt in der Festplatte ist halt nochmal so ein kleiner, schneller Speicher drin, der sich Kurzsachen merkt, in der Hoffnung halt, dass das, was da drin ist, irgendwie das ist, was der Benutzer jetzt haben möchte, sodass der einfach schneller an seinen Daten kommt.
Mhm. Und ja, wie viel auf eine Festplatte drauf passt, wird auch wieder in Gigabyte gemessen. Das hatten wir ja vorhin schon gehabt, wie viel so ein Gigabyte ist. Die gleiche Maßeinheit wie beim Arbeitsspeicher auch. Nur, dass Festplatten bedeutend größer sind. Und weil man ja sich eine ganze Menge Sachen merken muss, weil Betriebssysteme inzwischen auch beträchtlich viel Platz wegnehmen.
Ich glaube, wir sind jetzt irgendwie so bei 500 Gigabyte Platten oder sowas.
In dem Drehraum gibt es schon.
Also ich glaube, 250 ist so das, was per Default irgendwie in den Rechnern verbaut wird, so 250 bis 300, ist so das, was man im Laden um die Ecke jetzt so direkt kriegt für kleines Geld.
Kann man sich diese Größe mal irgendwie, das klingt ja erstmal sehr abstrakt, irgendwie mal vorstellbar machen? 50 DVDs. Das ist erstmal eine Menge.
Genau.
Und eine der übelsten Sachen, die einem als Computerbenutzer passieren kann, ist, wenn eine Festplatte den Geist aufgibt. Das ist ja leider Sachen, die auch mir mehr als einmal passiert sind. Es gab da ja so einige Festplatten, die geradezu berüchtigt dafür sind, dass sie nicht so qualitativ hochwertig waren und früher oder später es irgendwann Kricks machte oder andere komische Geräusche. Und dann waren da, ja, und im schlimmsten Falle die Arbeit von vielen Monaten dahin, um das zu ja, sich davor zu retten, hat man sich was Schlaues einfallen lassen, was sich RAID nennt, ne?
Ja, eigentlich hat man sich erstmal Backups einfallen lassen.
Das sowieso.
Ja, aber festgestellt, das macht keine, die Leute zu faul zu, ich gehöre auch dazu. Jedenfalls bis vor 2 Wochen. Ja, mit einem RAID versucht man halt einfach zu sagen, okay, also es gibt wieder mehrere Möglichkeiten, was ich mit einem RAID machen kann.
Aber die Grundidee erstmal von einem RAID ist quasi eine Art doppelte Buchführung.
Genau, sozusagen. Das heißt, ich habe halt einfach 2 Notizblöcke und ich schreibe auf beide das gleiche drauf.
Und die Wahrscheinlichkeit, dass beide vom Hund gefressen werden, ist relativ gering.
Genau, außer es sind Hausaufgaben.
Also man nimmt also 2 oder mehr Festplatten und schaltet sie quasi parallel, dass man alles doppelt speichert.
Ja, das hat halt den Vorteil, dass wenn eine Platte ausfällt, habe ich den Kram halt noch. Was allerdings damit nicht geht, ist, wenn ich eine Datei aus Versehen lösche, wird sie halt auch wieder auf beiden Platten gelöscht.
Okay.
Das heißt, Backups sollte man auch bei einem RAID machen.
Und der Nachteil von RAID ist natürlich, dass dann es teurer wird, weil man immer doppelt so viel Festplatten kaufen muss.
Genau.
Ja. Und das einzurichten kann unter Umständen auch ein bisschen gefummelt sein.
Ja, kommt immer drauf an, mit welchem Betriebssystem man sich da rumstellt.
Dual Boot, da habe ich momentan meine Schwierigkeiten. Das.
Eine andere Sache, die halt mit einem RAID-Controller noch geht, der ist mittlerweile auch auf den Consumer Boards eigentlich drauf, ist, dass man sagt, okay, ich stecke 2 Festplatten rein, tu doch mal bitte so, als wäre das eine große.
Mhm. Und warum sollte man das tun wollen?
Wenn ich jetzt eine Datei habe, die einfach groß ist und nicht auf eine Platte drauf passt, dann habe ich jetzt halt eben mehr Platz zur Verfügung zum Beispiel.
Hast du schon mal gesehen, dass jemand eine Datei hatte, die so groß war, dass sie nicht auf eine, was ich, 50
lange her, aber
ich wollte gerade sagen, für den normalen Anwender ist das doch eher ein exotisches Szenario.
Ja, normal schon.
Ja. Gibt es sonst noch was Interessantes?
Ja, wenn wir schon bei IDE, SATA und ähnlichem sind, ja, DVDs hatten wir eben schon mal kurz. Es gibt natürlich noch mehr Speichermedien, die man irgendwie so direkt am Rechner oder mit dem Rechner benutzt. Floppy werden einige vielleicht noch kennen, ist aber mittlerweile eine Sache, die ist
de facto ausgestorben.
Ja, benutzt eigentlich keiner mehr. Damals hat man auch noch mit Megabyte, also 1,4 Megabyte gerechnet, die auf so ein Ding draufging. Wurde recht schnell dann, oder was heißt recht schnell, glücklicherweise irgendwann von CDs abgelöst. Da passen dann 700 Megabyte drauf. Man hat sich eigentlich auch relativ schnell durchgesetzt. Mittlerweile ist eigentlich der DVD-Laufwerk so das, was man im Rechner hat.
Genau, und DVD-Laufwerke können ja auch CDs lesen.
Das genau, da gehen dann knapp 5 GB drauf. Und jetzt gibt es da schon wieder was Neues, irgendwie Blu-ray und HD-DVD.
Wobei man sagen muss, das ist eigentlich noch nicht so weit, dass das irgendwie... Ja, es gibt zwar schon zu kaufen, aber die wenigsten Leute haben es und da gibt es also nicht ganz klar, was für Standards sich im Endeffekt jetzt durchsetzt. Ne?
Ist wieder das alte Problem. Ja. Wieder zwei Leute haben gemerkt, okay, wir brauchen mehr Platz, wir brauchen was Schnelleres, wir brauchen was Schöneres. Und beide hatten natürlich irgendwie leicht andere Ideen, die sich nicht komplett miteinander vertragen. Und da wird man jetzt halt einfach gucken müssen, was sich am Markt durchsetzt.
Ja, aber wenn ich da jemandem, der sich jetzt einen Rechner kauft, eine Empfehlung geben, würde ich sagen, Finger von lassen braucht man noch nicht, kostet nur Geld und mal sehen, was sich überhaupt durchsetzt. Also DVD ist eigentlich das Einzige, was man jetzt, was solche Medien angeht, braucht, DVD, CD, ja. Und das ist bei jedem Rechner eigentlich standardmäßig dabei, meistens auch mit Brenner.
Und genau, da gibt es dann ja auch wieder so eine Größenangabe, also 48-fach, 12-fach.
Das sagt eigentlich nichts anderes aus, als wie schnell er diese CDs oder die DVDs dann schreiben kann, ne?
Genau, also meistens sind dann 3 Werte, glaube ich, angegeben, also 3 bei CD-Brennern. Das war dann halt einmal für CDs lesen, einmal für CDs schreiben und ich glaube, das dritte war dann CDs wieder beschreiben oder wieder beschreibbare CDs beschreiben.
Tja, wenn ich jetzt mal einen Blick auf die Uhr werfe, sehe ich, dass wir noch 4,5 Minuten haben. Die Zeit geht auch schneller vorbei, als man denkt. Man versucht zu erklären, was in dem Rechner alles drin ist und was diese Wörter und Zahlen so bedeuten. Deswegen das mal noch ein kleiner Crashkurs, ein kleiner Einsteigender, oder?
Dual-Core könnte man noch
mitnehmen. Dual-Core, oh, das ist ein tolles Stichwort.
Schnell erklärt. Ja. Und
ja, Dual-Core, das ist nämlich auch so etwas, was man oft als Verkaufsschlager so sieht, auf den Prospekten, in diesen Sternen, die da so rausspringen und schreien, ich habe Dual-Core. Dann denkt man sich, ja, was denkt man sich dann?
Kaufen. Also das heißt halt im Endeffekt ganz grob vereinfacht, man hat 2 CPUs im Rechner drin. Die befinden sich allerdings dann auf dem gleichen Block und teilen sich halt auch so ein paar Sachen intern.
Also quasi ein siamesischer Zwilling mit 2 Gehirnen.
Genau. Und wenn ich halt eben 2 Anwendungen laufen habe, die halt irgendwie viel rechnen wollen, dann müssten die sich halt normalerweise auf der einen CPU abwechseln. Wenn ich halt 2 CPUs habe, dann kann halt jeder schon rechnen. Und ja, in der Praxis merkt man es meistens, dass wenn irgendeine Applikation viel rechnet, dass die anderen trotzdem noch schnell reagieren, wenn ich Dual Core.
Also eine Applikation ist nichts anderes als eine Anwendung als irgendein Programm, das man laufen hat. Aber klingt besser.
Ja.
Also ist ein Dual Core dann quasi doppelt so schnell wie ein, na, mit einem...
Wenn ich 2 Anwendungen drauf laufen lasse.
Okay. Also
es ist halt, wenn ich eine Anwendung laufen habe, die jetzt nicht irgendwie besonders programmiert wurde, dann läuft die dadurch nicht schneller.
Okay, also da ist der Rechner nicht von sich aus in der Lage zu sagen, ich verteile die Aufgabe jetzt auf die beiden Prozessoren.
Theoretisch ja, wenn das Programm halt passend designt ist. Es gibt halt auch Sachen, die kann man einfach nicht parallel berechnen, weil man halt immer... ja, weil der Algorithmus das halt, also die Art und Weise, wie man das berechnet, das einfach nicht hergibt. Also ich könnte ja jetzt einen Film auch nicht parallel gucken, also dass auf der einen Hälfte des Monitors das Ende läuft, auf der anderen Seite der Anfang, und den muss ich ja schon irgendwie von vorne bis hinten durchgucken. Und so ähnlich läuft das dann beim Programm auch.
Ja, das noch der Dual-Core zum Abschluss hinterhergeschoben. Wir könnten sicher noch stundenlang weiter Wörter und Abkürzungen erklären, aber unsere Stunde für heute neigt sich dem Ende zu. Das war der Nordfunk vom Chaos Computer Club Mainz-Wiesbaden. Die Sendungen gibt es auch im Nachhinein, wer sie es nochmal in Ruhe langsam hören will, zum Download als MP3. Und zwar auf unserer Homepage nordfunk.cccmz.de. Dort werdet ihr auch in ein paar Tagen die Playlist zur Sendung finden mit den Liedern, die wir gespielt haben. In diesen Liedern hat es nämlich etwas Besonderes auf sich. Es ist alles sogenannte freie Musik, die unter einer Creative Commons Lizenz steht. Das heißt, das ist Musik, die man sich legal herunterladen, legal weiterverteilen, kopieren, auf CD brennen kann, ohne dass man deshalb von irgendwelchen Leuten verklagt wird, weil die Künstler haben die explizit die Erlaubnis dazu gegeben. Und wir finden, das ist eine Sache, die man unterstützen sollte. Wenn ihr irgendwelches Feedback zur Sendung habt, Themenvorschläge, Fragen, wichtige Abkürzungen, die wir übersprungen haben, dann könnt ihr entweder auf unserer Seite einen Kommentar hinterlassen oder ihr könnt uns eine E-Mail schicken an radio@cccmz.de. Und wir hören uns in etwa einem Monat wieder. Unsere nächste Sendung ist, soweit ich weiß, am 27. Juli. Ein Thema steht noch nicht fest, aber wir werden sicher schon was finden. Wenn ihr irgendeinen Themenvorschlag habt, her damit, mailt es uns, schickt es uns. Und bis dahin, macht's gut.
Ciao.